Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Wir wünschen euch einen schönen, hoffentlich sonnigen Sonntag. Du hattest noch was zu erzählen.
Genau. Ich habe eben gerade noch einen Kommentar freigegeben von der lieben Emily. Also für diejenigen, die es noch nicht wussten. Ihr könnt nicht nur unseren Podcast auf Spotify und Co. mit Sterne bewerten. Ihr könnt auf Spotify beispielsweise auch einen Kommentar hinterlassen, wie euch die Folge gefallen hat. Und die Emily hat geschrieben, seit wann steht auf dem Titelbild in der Ecke AJM? Wir müssen nur ganz kurz darauf hinweisen, wir können leider die Kommentare nur freigeben, wir können sie nicht beantworten auf Spotify. Das ist tatsächlich jetzt schon seit einigen Wochen dabei oder vielleicht sogar schon Monate.
Wie lang genau jetzt? Also seit einigen Wochen auf jeden Fall, Monate kann ich jetzt, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Seit wann habe ich denn das Tattoo? Das ist doch auch schon lange her.
Ja, aber noch nicht Monate.
Ach, keine Ahnung mehr.
Ja, du kommst da durcheinander, weil du jede Woche einmal zum Tätowierer gehst, deswegen erscheint dir das alles viel länger.
Ja. Nee, uns hat noch so ein kleines Logo gefehlt, was einzigartig ist. Und ich denke, das haben wir damit geschafft. Wir wollten aber unser Podcast-Logo oder sagen wir mal Vorschaubild wollten wir jetzt nicht verändern. Dementsprechend haben wir es nur hinzugefügt. Und wir finden, das ist eigentlich ganz schön geworden.
Ja, damit kann man viele Dummheiten machen. Irgendwann, was sind da vielleicht auch nochmal Dummheiten mit, keine Ahnung. Also wir haben das haben wir zusätzlich noch gemacht. Und das Ganze ohne Aufpreis. Also insofern, beschwert euch nicht, guckt es euch an.
Genau. Ja, meine Wenigkeit hat sich das tatsächlich tätowieren lassen.
Ja, ich arbeite dran.
Ach, stimmt.
Ich arbeite dran. Das ist alles okay.
Ja, der liebe Christian, der wird sich das auch noch
irgendwo tätowieren lassen. Ich habe ein Geheimnis. Das wird Ende April gelüftet.
Ende April? Ist es dann schon soweit?
Ja.
Okay, wir freuen uns. Gut. Ich würde sagen, ich kann gleich mit meinem Fall starten. Bevor ich allerdings starte, kurz der Hinweis. Ich habe von ganz, ganz vielen den Fallvorschlag der dreifache Polizistenmord aus Oberhausen bekommen. Und tatsächlich wollte ich auch genau diesen Fall behandeln, da ich schon in Vergangenheit über den Fall gestolpert bin, als ich schon mal für das Jahr recherchiert hatte und den super interessant fand. Und ich sag euch, wie es ist. Ich habe den ganzen Fall von A bis Z schon durchrecherchiert. Ich habe mir sogar handschriftliche Notizen gemacht, was ich äußerst selten tue. Meistens arbeite ich ja direkt am PC und war eigentlich schon fast fertig. Hätte den Fall quasi nur noch als Geschichte formulieren müssen, zu Blatt Papier bringen müssen. Und ich wollte noch eine Kleinigkeit recherchieren und bin zufälligerweise darüber gestolpert, dass ein großer anderer True Crime Podcast genau diesen Fall vor ein paar Tagen hochgeladen hat. Und habe ich kurzerhand entschlossen, diesen Fall doch nicht zu machen, weil ich es ein bisschen doof finde, wenn exakt derselbe Fall kurze Zeit hintereinander von verschiedenen Podcastern behandelt wird. Ich meine, dann ist es für euch ja auch nichts Neues. Dementsprechend habe ich mich auf die Suche begeben nach einem neuen Fall und ich bin sehr, sehr happy mit meiner Fallauswahl, denn ich glaube, es gibt bislang keinen einzigen Podcast, der sich mit dem Fall beschäftigt hat, aber meiner Meinung nach ist er wirklich sehr spannend.
Ja, gut, wie gesagt, das kann passieren. Mir ist das auch schon mal passiert, aber da war ich dann wenigstens der Erste. Ja. Und zwei Tage später kam dann das andere raus. Meins war das hörenswert. Ist egal. Das war ein Spaß. Jetzt.
Nein. Klar.
Nein, das kann passieren, aber das ist ärgerlich. Wie gesagt, ich persönlich hatte das ja auch schon mal mit einem Fall, dass ich den fast fertig hatte und gemerkt habe, okay, hier kriegst du keine zwei Seiten voll mit, mach was anderes. Aber ja, aber ich finde, du hast bestimmt einen sehr interessanten Fall geholt. Den hören wir uns jetzt mal an und dann wird das schon.
Gut.
Okay, wenn du dann ready bist, lehne ich mich zurück und lausche ergriffen.
Es ist Freitag, der 28. Juli 1972, gegen 23 Uhr, als sich in einem kleinen Ort Meerbusch-Büderich in der Nähe von Düsseldorf Einbrecher Zugang zu der Villa einer wohlhabenden Geschäftsfrau verschaffen. Die Unbekannten haben leichtes Spiel, in die Villa einzudringen, da sie mit keinem Alarmsystem versehen ist. Vermutlich wissen sie sogar, dass die Besitzerin gerade auf Geschäftsreise ist. In aller Seelenruhe beginnen sie, die wertvollen Gemälde von den Wänden des unteren Wohnraumes einzupacken. Darunter Bilder von Maurice Otrio und Maurice de Flamingue im Wert von mehreren hunderttausend Mark. Anschließend durchsuchen sie die oberen Wohnräume nach wertvollen Gegenständen und werden auch schnell fündig. Neben 5 Pelzmänteln nehmen sie noch mehrere wertvolle Schmuckstücke, wie Perlenketten, eine rubinbesetzte Jadeschatulle und eine Handtasche aus dunkelbraunem Krokodilleder, an deren Vorderseite eine goldene Uhr befestigt ist, mit. Außerdem entwenden sie eine Pistole der Marke Walter PPK. Insgesamt entwenden die Diebe in dieser Nacht Wertgegenstände von mehr als 1 Million Mark. Was keiner ahnt, noch während die Einbrecher im Haus zugange sind, fährt draußen ein Polizeiwagen an der Villa vorbei. Die Beamten wurden zu einem Einsatz in der Nähe gerufen, um ein verdächtiges Fahrzeug zu überprüfen. Dabei fällt ihnen eine junge Frau auf, die allein am Straßenrand steht. Sie trägt ein großes Paket unter dem Arm. Sie finden es sehr ungewöhnlich, dass eine junge Frau um diese Uhrzeit ganz allein auf den Straßen unterwegs ist und entscheiden später, nochmal nachzusehen, ob bei der jungen Dame alles in Ordnung ist oder sie vielleicht Hilfe benötigt. Als sie nach ihrem dringenden Einsatz wieder zurückkehren, ist die junge Frau allerdings verschwunden. Und die Villa so gut wie leergeräumt. Zumindest was die Wertgegenstände angeht. Da die Polizei am Tatort kaum Spuren findet, versuchen sie unter anderem, mithilfe ihrer Kontakte zum kriminellen Milieu in Erfahrung zu bringen, wo sich die gestohlenen Gegenstände befinden könnten. Zunächst verlaufen alle Ermittlungen im Sande. Doch 4 Tage später gelangen sie dann endlich zu einer heißen Spur. Sie erfahren von einem Gespräch, welches sich am 20. Juli zugetragen haben soll, also 8 Tage vor dem Einbruch. Eine junge Frau gibt an, ein Gespräch zwischen 2 Männern mitbekommen zu haben. Sie sollen sich über einen Einbruch in eine Villa in Meerbusch unterhalten haben und von wertvollen Gemälden und teuren Pelzen gesprochen haben. Einer von ihnen soll Manfred Schulz heißen. Und von dem 2. Mann kenne sie nur den Vornamen, Hermann. Es dauert nicht lange, bis die Ermittler auch den Nachnamen des 2. Mannes herausfinden. Es handelt sich um den 39-jährigen Hermann von der Ahe. Beide Verdächtige sind der Polizei bestens bekannt. Sie sind mehrfach wegen schweren Diebstahls vorbestraft. Die Ermittler entscheiden jedoch, die Verdächtigen nicht sofort festzunehmen, sondern sie zuvor einige Zeit zu beschatten. Am 8. August haben die Beamten erstmals die Möglichkeit, beide Verdächtige gemeinsam zu überprüfen, da sie gemeinsam die Wohnung von Hermann von der Ahe in Erkrath betreten. Manfred Schulz hat zu diesem Zeitpunkt keinen festen Wohnsitz. Dem Beamten ist bekannt, dass die beiden mindestens im Besitz der gestohlenen Schusswaffe aus der Villa sind. Darum müssen sie bei dem Zugriff äußerst vorsichtig vorgehen und warten zunächst auf Verstärkung. Als diese eintrifft, gehen sie gemeinsam in den 3. Stock des Gebäudes und klopfen an der Wohnungstür. Hermann von der Ahe öffnet die Tür einen Spalt und schmeißt sie sofort wieder zu, als er die Beamten vor der Tür stehen sieht. Die Beamten treten daraufhin die Tür gewaltsam ein und können Hermann von der Ahe überwältigen. Doch von Manfred Schulz scheint zunächst jede Spur zu fehlen. Als sich einer der Beamten in der Wohnung dann umsieht, findet er schließlich den 2. Verdächtigen. Aber er ist tot. Er liegt im Wohnzimmer inmitten einer riesigen Blutlache. Sein Gesicht ist durch Quetsch- und Risswunden völlig deformiert. Hermann, der mittlerweile Handschellen trägt, schreit nur: »Das war ich nicht! Ich war das nicht! Das war der Siegfried Triller!« Er behauptet, dass noch ein 3. Mann in der Wohnung gewesen sei und er die Wohnung nur kurz verlassen hat, um in den Keller zu gehen. Als er wieder zurückgekehrt sei, habe er Manfred Schulz tot aufgefunden und Sigrid Triller sei einfach verschwunden gewesen. Die Beamten glauben ihm zunächst nicht die Geschichte von dem unbekannten 3. Mann und nehmen ihn wegen Mordverdachts fest. Doch als sie den angegebenen Namen überprüfen, stellen sie fest, dass dieser wirklich existiert. Und er ist auch bei der Polizei durch kleinere Delikte bereits bekannt. Um zu überprüfen, ob Hermann diesen besagten Mann wirklich kennt und es sich nicht nur um einen Zufall handelt, legen sie ihm einige Fotos von polizeibekannten Männern vor. Hermann soll nun Siegfried Triller identifizieren. Und tatsächlich tut er dies. Könnte an seiner Geschichte tatsächlich etwas dran sein? Das gilt es nun zu überprüfen. Schließlich macht es einen großen Unterschied, ob sie Hermann von der Ahe nun wegen schweren Diebstahl oder Mord vor Gericht stellen. Fest steht, dass Manfred Schulz kurz vor Eintreffen der Beamten getötet worden sein muss. In der Wohnung findet die Spurensicherung eine Pistole und eine Patronenhülse des Kalibers 6,35. Das Projektil lässt sich jedoch nicht auffinden. Trotz des Hinweises der Kripo, dass das Projektil nicht gefunden wurde und möglicherweise noch im Kopf des Ermordeten stecken könnte, verzichtet man zunächst auf eine Röntgenaufnahme. Die Gerichtsmedizin stellt fest, dass Manfred Schulz durch harte Schläge mit einem Hammer getötet wurde. Erst 2,5 Monate später wird eine Röntgenaufnahme nachgeholt und festgestellt, dass Manfred Schulz doch durch einen Kopfschuss getötet wurde. Die Ermittlungsarbeit gestaltet sich schwerer als erwartet. Der Verdächtige Siegfried Triller scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Sämtliche Anfragen bei Verwandten, den zuständigen Polizeibehörden und Einwohnermeldeämtern verlaufen negativ. Alle Spuren von Siegfried Triller scheinen im Dezember 1967 abzubrechen. So kommen die Ermittler auf den Gedanken, dass er sich entweder nicht mehr in Deutschland aufhält oder aber nicht mehr am Leben sein könnte. Weitere Ermittlungen, die sich besonders auf den Zeitraum Ende 1967 beschränken, bringen die Ermittler auf eine neue Spur. Sie stoßen auf einen ungeklärten Mordfall. In der Nacht zum 15. Dezember 1967 hält in Haslinghausen in der Nähe von Wuppertal ein Wagen. Der unbekannte Fahrer entsorgt eine geheimnisvolle Fracht aus seinem Kofferraum, steigt dann anschließend wieder in sein Fahrzeug und fährt im Schutz des Nebels unerkannt davon. Erst am nächsten Morgen, als sich der Nebel legt, macht eine Passantin einen schrecklichen Fund. Sie findet in einer Böschung die abgetrennten Beine eines Mannes. Nur 3 Wochen später folgt ein weiterer schrecklicher Fund in der Nähe von Wuppertal. Ein Spaziergänger entdeckt an einer Schnellstraße weitere Teile des toten Unbekannten, den Rumpf und die Arme. Der Gerichtsmediziner stellt bei der Obduktion fest, dass der Mann mit E605 vergiftet wurde, ehe die Leiche zerstückelt wurde. Doch um wen es sich bei der zerstückelten Leiche handelt, bleibt ungeklärt. Bis die Kripo im Mordfall Manfred Schulz ermittelt. Sie finden Anhaltspunkte dafür, dass der Tote niemand anderes als Siegfried Triller ist. Nach dem Vergleich verschiedener Röntgenaufnahmen noch zu Lebzeiten von Siegfried Triller mit den späteren angefertigten Aufnahmen der Leichenteile steht nach der Anfertigung von 2 radiologischen Gutachten fest, dass es sich bei den gefundenen Leichenteilen im Raum Wuppertal eindeutig um die sterblichen Überreste von Siegfried Triller handelt. Somit steht nun fest, bei Siegfried Triller kann es sich nicht um den Mörder von Manfred Schulz handeln, wie von Hermann von der Ahe behauptet. Die Ermittler sind sich nun sicher, dass Hermann von der Ahe der Mörder von Manfred Schulz ist. Doch nun stehen sie vor einer weiteren Frage. Ist er auch der Mörder von Siegfried Triller? Als sie ihn über die Ermittlungsergebnisse in Kenntnis setzen und ihm mitteilen, dass er nur noch Verdächtiger in einem zweiten Mordfall ist, schweigt er plötzlich und möchte keine weiteren Angaben machen. Die Ermittler beschließen nun, sich an die Fernsehsendung Aktenzeichen XY zu wenden und hoffen so, an weitere Hinweise zu gelangen. Vor allem stehen diese 2 Fragen im Vordergrund. Wer hat Siegfried Triller und Hermann von der Ahe zwischen dem 5. und 15. Dezember zuletzt gesehen? Und wo hat Hermann von der Ahe im Jahre 1967 das Pflanzenschutzmittel E605 gekauft? Da nach wie vor kein einziges Stück der Beute des Einbruchs wieder aufgetaucht ist, wird auch gefragt, wer eines der gestohlenen Stücke gesehen hat. Im Zusammenhang mit diesem Einbruch möchte die Polizei auch eine mögliche Zeugin bitten, sich zu melden, die am Tatabend vor der Villa in Meerbusch-Büderich an der Straße gesichtet wurde. Mit einem Film, der den Einbruch und anschließenden Mord darstellt, wendet sich das Team von Aktenzeichen XY in ihrer Sendung am 17.11.1972 an die Bevölkerung. Für die verschiedenen Straftaten des Tatkomplexes werden unterschiedliche Belohnungen ausgesetzt. 8.000 Mark für die Aufklärung des Mordes an Siegfried Triller und eine weitere Belohnung für die Klärung des Einbruchs, der sich nach dem Wert der wieder herbeigeschafften Beutestücke richtet. Tatsächlich melden sich Zeugen, die Siegfried Triller und Hermann von der Ahe bis Dezember 1967 noch gemeinsam gesehen hatten. Zu weiteren Hinweisen, vor allem in Bezug auf den Einbruch, kommt es nicht. Die Beweislast reicht zum Glück bereits aus, um Hermann von der Ahe wegen Mordes anzuklagen. Im August 1974 beginnt der Prozess vor dem Düsseldorfer Landgericht. Hermann von der Ahe wird für den Mord an Manfred Schulz zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Allerdings gelingt es dem Gericht nicht, Hermann von der Ahe auch dem Mord an Siegfried Triller nachzuweisen. Die Richter sagen im Urteil, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass er auch im Mordfall Siegfried Triller der Täter war. Es gibt einige Indizien, die darauf hindeuten. So hatte Hermann von der Ahe auch bei dem Mord an Manfred Schulz Vorbereitungen getroffen, um die Leiche anschließend zu zerteilen. Außerdem war an den Tagen, an denen die Leichenteile von Siegfried Triller gefunden worden waren, nicht zur Arbeit erschienen. Aber das sind eben nur Indizien. Eine lückenlose Beweiskette gibt es nicht. Das Düsseldorfer Schwurgericht muss hier im Zweifel für den Angeklagten entscheiden. Und so wird er zumindest in diesem Mordfall freigesprochen. Der Einbruch in der Villa Merbusch-Büderich bleibt bis heute ungeklärt. Keines der gestohlenen Wertgegenstände ist jemals wieder aufgetaucht. Und es ist kaum zu glauben, aber weder Hermann von der Ahe noch Manfred Schulz hatten etwas mit dem Einbruch in die Villa zu tun. Sie konnten als Täter ausgeschlossen werden. Bei dem Tipp aus dem Milieu handelt es sich offensichtlich um einen falschen Hinweis. Kaum zu glauben, dass durch diesen Tipp, durch Zufall, ein Mordfall gelöst werden konnte.
Okay. Habe ich tatsächlich noch nichts von gehört. Und wir haben mal wieder einen Mord mit diesem Pflanzengift. Das hatten wir da auch schon öfters.
Ja.
Mir fällt das immer gleich wieder ein, wenn das irgendwie verwendet wurde oder so.
Zu dieser Zeit war das ja, glaube ich, noch frei verkäuflich, oder? Kann das sein?
Ja. Das hatten wir, wie gesagt, das letzte Mal auch schon mal.
Ja. Deswegen war es auch schwierig, dann eben herauszufinden, ja, gab es denn eine Apotheke oder so, die das eben an Hermann verkauft hat? Daran konnte sich halt eben keiner mehr erinnern.
Das gab es auch, glaube ich, früher in Drogerien oder so. Da musstest du, glaube ich, noch nicht mal in die Apotheke für.
Kann gut sein, ja.
Was ich nicht verstehe, warum haben die von Anfang an den Schädel nicht geröntgt? Also das habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben. Hätten sie es dann gar nicht gemacht, hätte ich gesagt, okay, gut, aber warum haben sie es dann auf einmal ein paar Wochen später gemacht? Also das habe ich irgendwie nicht so verstanden.
Im Endeffekt war eigentlich die Todesursache unwichtig, glaube ich. Weil eindeutig war, okay, ihm wurde das Gesicht halt komplett eingeschlagen. Also das war wirklich nicht abzustreiten. Sein Gesicht wurde mit einem Hammer wirklich eingeschlagen. Wie gesagt, ist komplett zertrümmert und deformiert. Warum da keiner auf die Aussage der Polizei gehört hat, ist mir wirklich ein Rätsel. Aber vielleicht war es dann doch nochmal wichtig herauszufinden, wurde mit der Pistole geschossen, weil dann vielleicht nur an der Pistole dann Fingerabdrücke gefunden wurden oder weil es sich um die Pistole von Hermann gehandelt hat. Und es kann ja gut sein, dass ein entsprechender Hammer vielleicht in der Wohnung gar nicht gefunden wurde und man es deswegen gebraucht hat.
Ja, generell muss man sagen, dass die Polizei hier auch wirklich sehr ermittlungsfreudig war. Also das haben wir ja auch schon anders gesehen. Weil die hätten sich sie ja auch leicht machen können im Prinzip. Ich meine, gut, da eine Leiche und einer in der Wohnung, der sie nicht reinlassen wollte. Da waren sie doch schon recht ermittlungsfreudig und haben ihm ja sogar erstmal geglaubt, haben gesagt, okay, wir überprüfen jetzt deine Angaben und waren da ja auch wirklich sehr gründlich mit.
Dazu ist die Polizei immer verpflichtet. Also es gibt ja auch oftmals den Fall, dass ein Täter erfunden wird. Einfach nur, um die Schuld von sich abzuweisen, zu sagen, ey, ich war das nicht, das war ein dritter Mann. Und die Polizei ist immer dazu verpflichtet, selbst wenn es sich um eine ausgedachte Person handelt, in diese Richtung zu ermitteln.
Absolut, nur wir haben das ja auch schon schlechter gesehen.
Ja.
Deswegen habe ich das jetzt hier mal positiv in Erwähnung gebracht, weil hier, finde ich, haben ja wirklich sich sehr viel Arbeit gemacht.
Man muss auch dazu sagen, in dem Fall handelte es sich um Diebesgut im Wert von über 1 Million Mark. Dass da dann auch strikt ermittelt wird, ist, glaube ich, verständlich. Und ich denke mal, dass die Geschäftsfrau, die Besitzerin der Villa bestimmt auch da einiges an Belohnung ausgesetzt hat, damit ihre Sachen oder ihre Gegenstände wiedergefunden werden. Weil es handelte sich da ja auch teilweise um Einzelstücke. Ja, es ist ja nichts, was du dir jetzt mal schnell ersetzen kannst.
Ja, aber ich habe tatsächlich mal einen Bericht gelesen darüber, wenn hier Gemälde oder generell Kunstgegenstände gestohlen werden, die kriegst du im Großteil der Fälle, werden die nicht wieder aufgefunden.
Ja, das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Wo ist das hin? Was wurde damit gemacht? Warum ist das niemandem bekannt?
Das stand da drin, das ist hochinteressant. Es gibt wirklich Sammler von solchen Dingen, denen ist das egal, ob das aus einer Hehlerei kommt oder nicht. Die wollen das einfach nur haben. Und die stellen das auch nicht öffentlich aus, sondern haben das irgendwo im Keller oder in besonders gesicherten Räumen einfach nur für sich. Also die Hehlerei im Kunsthandel, die ist riesengroß. Das ist unglaublich. Das war ein Bericht, ich weiß, im Stern oder im Spiegel, ich weiß es gar nicht mehr, gelesen habe. Also das ist wirklich krass. Ist das auch prominente Sammler sind da schon mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, weil sie etwas gekauft haben, was aus einem Diebstahl war oder so?
Okay.
Und hinterher. Ja,
gut, wenn du es vorher nicht weißt.
Ja, das ist dann die Frage. Also bei dem Fall, wo ich jetzt von rede, bei dem Sedlmayr, der hatte eine Madonnenstatue bei sich stehen. Da hatte sein Anwalt doch große Mühe, ihn da wieder rauszukriegen.
Okay. Also was mich übrigens an diesem Fall ein bisschen unbefriedigt hat, war die Tatsache, dass ich zu keinem Zeitpunkt ein Mordmotiv gesehen habe. Ich hatte nämlich anfangs vermutet, dass Hermann den Manfred Schulz umgebracht hat, weil es vielleicht um Habgier ging, weil es sich vielleicht um das Diebesgut handelte und es da Streitigkeiten gab, das Ganze aufzuteilen. Jetzt wurde aber am Ende festgestellt, die beiden hatten überhaupt nichts mit diesem Einbruch zu tun in der Villa. Dann frage ich mich, warum musste er sterben? Ebenso wie der Siegfried Triller. Und also ich weiß jetzt nicht, ob dann der Polizei oder dem Gericht ein Mordmotiv bekannt war. Mir ist es jetzt aufgrund der vorliegenden Quellen leider nicht bekannt gewesen. Ich kann da nur spekulieren, beziehungsweise in dem Fall jetzt gar nicht mehr spekulieren, weil sie ja wie gesagt mit dem Einbruch überhaupt nichts zu tun hatten.
Ja gut, aber die kamen ja trotzdem alle aus so einem bisschen zwielichtigen Milieu. Also es kann ja sein, dass sie noch ein paar andere Sachen laufen hatten und da irgendwie eine Uneinigkeit bestanden hat.
Das kann natürlich durchaus sein. Ich hätte mir auch gedacht, diese Frau, die am Straßenrand gesehen wurde, vor der Villa, ne, die ja so ein Paket unter den Arm getragen hat, da dachte ich mir so, sorry, aber das klingt doch so, als wäre sie Mittäterin gewesen. So eine, die halt vor dem Auto vielleicht wartet, währenddessen ihre Mittäter gerade im Haus zugange sind, also alles einpacken.
Klassisch Schmiere stehen, so nach
richtig,
dem Motto.
Richtig, richtig. Ja. Und vielleicht sogar schon ein Gemälde unter dem Arm hatte, kann ja sehr gut sein.
Ja gut, das wäre halt, denke ich, mir ein bisschen sehr auffällig gewesen, wenn die da vor der Tür stehen, hat so ein Picasso unter dem Arm nachts um eins. Ja, aber gut, ist ja durchaus möglich, Dreistigkeit siegt. Ja.
Richtig, und genau das ist es. Deswegen denke ich mir, sie hat sich ja dann auch nicht gemeldet. Ich meine, wenn sie sich darin wiedererkannt hätte, zur damaligen Zeit war ja Aktenzeichen XY das Ding, das hat ja keiner verpasst. Ja, also wenn sie dort gewesen wäre und überhaupt nichts damit zu tun gehabt hätte, dann hätte sie sich doch spätestens nach Ausstrahlung dieser Folge mal gemeldet. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus.
Ja, vor allen Dingen, weil halt auch die Kombination zur nächtlichen Uhrzeit alleine mit so einem Karton vor einem Haus stehen ja auch ein bisschen eigenartig ist. Mhm. Tagsüber kann man ja noch sagen, okay, gut, hier, ich werde abgeholt gleich, ich muss hier die Sachen in die Reinigung bringen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber nachts ist das ja dann doch schon ein bisschen komisch. Ja, also ich denke, dass die da auch in irgendeiner Form schon involviert war, glaube ich. Also ich denke, so Schmiere stehen, so nach dem Motto.
Ja, das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ebenso fand ich es auch sehr merkwürdig, dass diese unbekannte Frau aus diesem kriminellen Milieu, die, also es wurde immer so Unterwelt getauft. Ich fand jetzt das Wort Unterwelt irgendwie komisch, weil da denke ich sofort an Dämonen etc. Ja. Aber diese Frau, die diese Aussage getätigt hat, dass sie das Gespräch mitbekommen hat und diese zwei Namen genannt hat, bei der dachte ich mir auch, vielleicht hat sie sich das einfach nur aus den Fingern gesaugt, weil sie eigentlich was damit zu tun hatte und nur von sich ablenken wollte und dementsprechend zwei Namen genannt hatte, bei denen sie wusste, naja, die zwei haben sowieso Dreck am Stecken. Ist gut, wenn die Polizei sich erstmal mit denen beschäftigt, da hat die erstmal zu tun.
Ja, das war ja auch zur damaligen Zeit hier von dem Rotlichtmilieu in Hamburg so. Wenn du da einen Tipp aus dem Milieu bekommen hast, dann war das eigentlich in der Regel so, dass der Tipp dem Milieu mehr genützt hat als der Polizei. Also entweder war das einer, der weg musste, der zu mächtig geworden ist oder der den halt gerade einfach auf den Frack gegangen ist, dass der mal ein bisschen beschäftigt war. Natürlich ist die Polizei dankbar für Hinweise, aber ich denke, die wissen halt auch, ich denke, das wussten sie damals auch schon, das einzuschätzen, was man davon halten kann. Da kann was dran sein, es kann aber auch was ganz anderes sein. Also beim Rotlichtmilieu auf St. Pauli war das wirklich so, das haben die ja auch in späteren Interviews gesagt, sagte, ja, der Polizei haben wir nur Bescheid gesagt, wenn halt mal einer ein bisschen gedämpft werden musste oder so, dass der mal ein bisschen Kontrolle gekriegt hat, dass der ein bisschen genervt war davon. Aber die haben nur in ganz seltenen Fällen wirklich mit der Polizei zusammengearbeitet. Mhm. Und das wird hier genauso gewesen sein, gehe ich mal von aus.
Ja, aber wie gesagt, meiner Meinung nach eventuell sogar mit dem Zusatz, dass sie selber etwas mit dem Einbruch zu tun hatte
auch
und
möglich.
Zusätzlich von sich ablenken wollte. Ich finde es krass, dass dieser Fall bis heute komplett unaufgeklärt geblieben ist. Dass das ganze Diebesgut einfach verschwunden ist. Und dieser Zufall, also wenn das jetzt wirklich Zufall war, wie heftig ist das bitte, dass diese zwei Namen genannt werden, die Polizei diese zwei Menschen ein paar Tage lang beschattet und an dem Tag, wo sie beschließen, zuzugreifen, das muss ja wirklich ein paar Momente, so ein paar Minuten vorher geschehen sein. Wäre die Polizei ein paar Momente schneller gewesen, dann wäre Manfred Schulz ja gar nicht gestorben.
Ja, was jetzt auch sein kann, das ist mir jetzt gerade, während du das hier so schön in der Timeline erzählst, es kann ja auch sein, dass das an die beiden herangetragen wurde, dass ihre Namen bei der Polizei in die Waagschale geworfen wurden, die deswegen in Streit geraten sind und deswegen der eine den anderen umgebracht hat.
Mhm. Kann gut sein, ja.
Ist ja auch möglich. Mhm. Keine Ahnung. Also was halt auch super dreist ist, wenn er es denn gewusst hat, das weiß ich nicht, zu sagen, ja, das war der und der. So nach dem Motto, und ich weiß, dass der auf gut Deutsch zerstückelt im Wald liegt.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, was du denkst. Also ich denke safe, dass er auch der Mörder von Siegfried Triller war, weil es einfach gepasst hat, also generell jemanden zu beschuldigen, bei dem man weiß, okay, der ist eh weg und keiner vermisst ihn, der ist gar nicht als vermisst gemeldet. Wie leicht habe ich denn jetzt gerade mein Spiel, jemand anderen zu beschuldigen, der aber gar nicht auffindbar ist?
Ja, der sich nicht wehren kann im Prinzip. Ja,
richtig. Ja. Und zum anderen, das habe ich auch erst später erfahren, während meiner Recherche, war es ja auch wirklich so, anscheinend haben die Ermittler vor Ort bei der Festnahme Dinge vorgefunden, die halt eben darauf schließen lassen, dass er auch geplant hatte, Manfred Schulz zu zerstückeln. Das ist ja jetzt nichts, was jetzt so tagtäglich bei Tätern ist. Dementsprechend, also es hätte auch vom Modus operandi, hätte es eigentlich gepasst, dass es sich um einen und denselben Täter handelt.
Ja, also mit dieser Erkenntnis, die du mir jetzt mitgeteilt hast, bin ich dann jetzt auch der Meinung, dass er es gewesen sein könnte. Bei dem anderen bin ich mir halt nicht sicher, weil wie gesagt, das waren ja alles Jungs aus dem kriminellen Milieu. Man weiß nicht, wie tief die verstrickt waren. Das ist ja auch immer fraglich. Also die leben ja generell gefährlich. Aber mit der Erkenntnis, die ich jetzt habe, was du mir jetzt gesagt hast, dann bin ich natürlich auch der Meinung, okay, dann könnte das durchaus so sein, ja.
Das hatte ich aber auch in meinem Fall formuliert, ja, dass das Gericht ja das auch festgestellt hat.
Ja, ja, ich
aber
weiß.
Aber trotzdem hat es eben nicht für eine lückenlose Beweiskette gelangt. Und das ist halt das Krasse daran.
Ja, gut, das ist ja gut, das gehört halt dazu, klar. Aber andererseits, er hat ja jetzt wegen dem einen Mord lebenslänglich bekommen. Also insofern ist er ja, was das angeht, gut versorgt gewesen jetzt. Ja.
Richtig. Leider habe ich auch nicht in Erfahrung bringen können, wann er dann entlassen wurde, ob er entlassen wurde, was danach passiert ist. Das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, ich weiß es nicht zu 100%, ob er es ist. Ich habe eine Traueranzeige gefunden. Also vielleicht ist, also Hermann von der Ahe, am 3. Februar 2008 in Westerloh verstorben, weil das Geburtsjahr kommt hin. Also ich habe extra mal ausgerechnet, er war 39 Jahre zum Tatzeitpunkt und Geburtsdatum bei der Traueranzeige wäre der 13.04.1933 gewesen. Also von der Rechnung her stimmt's. Ich vermute mal, dass es auch sein wird. Was jetzt allerdings nach seiner Haftzeit geschehen ist, ob er freigekommen ist, wann er freigekommen ist, das weiß ich leider nicht.
Ja, Täter, merkt ihr, wir folgen euch sogar auf den Friedhof, wenn wir nicht wissen, was mit euch war.
Wow.
Das ist, nein, hier, ist ja durchaus möglich. Ich meine, ist ja auch wirklich eine lange Zeit her. Ist ja schon der Hammer, dass du von diesen relativ jungen Fällen, das war ja jetzt 60er, 70er Jahre, da ist es ja immer schwierig, komplette Informationen zu bekommen. Gerade wie es hinten raus ausgegangen ist oder wie es weitergegangen ist dann. Irgendwann ist Ende, irgendwann berichtet keine Zeitung mehr drüber und dann bist du fertig.
Ach, was übrigens auch noch ganz interessant zu wissen ist, dass Aktenzeichen XY sogar damals berichtet hatte, also vor diesem Fall, über die gefundenen Leichenteile von 1967. Und das Krasse war, ich habe den Titel vergessen von dieser Folge, aber scheinbar haben die auch so eine Extra-Folge gemacht, wo es wirklich nur um das Auffinden von verschiedenen Leichenteilen ging. Das war ein bisschen makaber.
Ja gut, aber es ist
anscheinend gab es diese Folge schon mal.
Ja gut, ist ja dann doch schon was Heftigeres auch. Ja, also das hat es verdient, dass es eine eigene Folge kriegt, sagen wir es so.
Ja. Gut, ich habe auch Fotos bereitgestellt. Die kannst du dir jetzt schon mal in der OneDrive anschauen. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sie sich gerne entweder auf Instagram anschauen. Ihr findet uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Und wenn ihr kein Instagram habt, dann könnt ihr die Bilder auch sehr gerne auf unserer Homepage angucken. Ihr findet unsere Homepage unter @allejahremörder.de, auch mit OE geschrieben. Auf Instagram könnt ihr natürlich wie immer kommentieren und vielleicht eure Meinung zu dem Fall niederschreiben. Was denkt ihr? War er der Täter? War auch er der Mörder von Siegfried Triller? Und wer könnte den Einbruch verübt haben? Es ist ja quasi wie ein Cold Case, also könnt ihr gerne mal so ein bisschen mitspekulieren. Ja, wie du siehst, ich habe die ersten zwei Bilder habe ich namentlich markiert. Also der erste ist Hermann von der Ahe. Übrigens, es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich während des Falls so ein bisschen immer gestockt habe bei der Aussprache, weil es ist wirklich wahnsinnig schwer, Hermann von der Ahe zu sagen und dann einen Satz weiterzuführen.
Ja, das hast du doch gut hingekriegt. Auch die Künstler hast du ganz routiniert italienisch runtergehauen.
Okay, es war teilweise französisch, aber egal.
Sagte ich doch.
Ja, ja. Gut, das
du
zweite
musst schon
Bild.
Zuhören, wenn ich dir was erkläre. Gut, okay, jetzt haben wir mal kurz gelacht. Wie gesagt, genau. Sollen die Ernsthaftigkeit natürlich nicht in Frage stellen.
Genau. Also, das zweite Bild stellt Siegfried Triller dar. Und auf dem dritten Bild, da muss ich leider sagen, da lag mir kein besseres Bild vor. Das war wirklich ein uralter Zeitungsausschnitt, wo ein Bild von Manfred Schulz zu sehen war. Und dementsprechend ist die Qualität auch ein bisschen leer.
Ist ja auch schon älter, der Fall.
Ist auch schon älter, ja. Tatsächlich, ja. Aber ja, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt, was ihr alles in den Kommentaren auf Instagram dann nachher spekulieren werdet. Wenn ihr uns generell mal Feedback oder auch einen Fallvorschlag, was auch immer, schicken möchtet und kein Social Media habt, dann könnt ihr das auch sehr gerne unter unserer Homepage machen. Dann ruft ihr einfach das Kontaktformular auf und schreibt uns dort eine Nachricht. Oder aber ihr schickt uns direkt eine E-Mail an.
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben. Bei den Fallvorschlägen seid bitte so gut. Schreibt einen Namen von jemandem dabei, vom Getöteten oder vom Mörder und eine Jahreszahl brauchen wir dazu. Das ist ganz wichtig. Vielleicht noch einen Ort, wo es war. Das ist ganz toll. Und dann gucken wir uns das gerne mal an.
Genau.
So, soll ich dir mal was Neues raussuchen?
Sehr gerne.
Ja, gut, dann machen wir das. 2003.
Ich bin noch tatsächlich mal ein bisschen vorangekommen. Sehr schön. Und anscheinend scheint es auch mein Jahr zu sein, weil ich dieses Jahr schon zweimal hatte.
Gut, dann hast du es jetzt ein drittes Mal. Okay, ist notiert.
Super. Ich sehe, wir haben auch schon zwei Fallvorschläge. Aber wenn ihr schnell seid, könnt ihr sehr gerne dennoch euren Fallvorschlag für 2003 einreichen.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Hm?
Ja, würde ich auch sagen.
Alles klar, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche hier wieder bei Alle Ihre Mörder. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne mal bei Ungedingst reinhören. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es viel gemütlicher. Ist ein bisschen Talk. Steht alles unten in den Shownotes. Ansonsten dann nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Ihre Mörder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.